Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts zum Buch Geheilt statt behandelt. Vom Ende der Medizin, wie wir sie kennen und warum Ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Seit 1900 ist die Sterblichkeit deutlich gesunken. Das jedoch vor allem durch Hygiene, Impfungen und Antibiotika, also durch die Verhinderung und Behandlung von Infektionskrankheiten. Zieht man diese Erfolge ab, bleibt nicht viel übrig. Einige Todesursachen haben abgenommen, einige zugenommen. Gerade jetzt erleben wir, wie wichtig Hygiene, also Abstand, Mund-Nase-Maske und Händewaschen und Impfungen sind. Antibiotika wirken ja bei Viren nicht. Die neuartigen SARS-CoV-2-Impfungen sind wissenschaftlich eine Sensation. Sie haben uns in Lichtgeschwindigkeit aus dieser Pandemie befördert. Doch es gab und gibt Verwirrungen und Ängste und neue Probleme. Wie sind die verschiedenen Impfstoffe zu bewerten? Darum geht es heute. Und die heutige Episode wird gesponsert von Taledo Medical. Taledo Medical ist die kostenfreie Plattform des EU-finanzierten Startups Taledo zur diskreten Karriereplanung exklusiv für Ärztinnen und Ärzte. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird das Matching von Kandidat und Vakanz automatisiert und wertvolle Zeit im Bewerbungsprozess gewonnen. Erfahren Sie mehr unter www.taledo-medical.de. Wir haben hier im Moment zwei Arten von Impfstoffen, die mRNA-Impfstoffe und die Vektor-Impfstoffe. Darum geht es heute und weil ich mir denken kann, dass die so richtig klar vielleicht nicht allen sind, will ich sie mal kurz erklären. Die RNA-Impfstoffe enthalten RNA, wie der Name sagt, die Vektor-Impfstoffe DNA. Kurz ein bisschen Biologie. Unsere Gene sind im Zellkern in DNA kodiert. Um diese Gene abzulesen, muss im Kern von der DNA eine Kopie gemacht werden, die nennt man RNA. Die kann eventuell noch durch sogenanntes Spleißen, also durch Verändern, nachdem sie abgelesen ist, noch adaptiert werden. Und dann wird diese RNA, die Kopie, aus dem Kern der Zelle raustransportiert und in der Zelle dann in Eiweißmoleküle umgesetzt. Die mRNA-Impfstoffe jetzt können relativ synthetisch hergestellt werden und dann in Fetttröpfchen verpackt. Dann ist im Grunde genommen der Impfstoff fertig. Diese mRNA wird dann in die Zelle eingeschleust. Dabei helfen dann die Fetttröpfchen, die verschmelzen praktisch mit der Zellwand. Und dann liegt ja schon die RNA vor in der Zelle und kann dann in Eiweißmoleküle umgesetzt werden. In dem Fall ist es dieses Spike-Protein, was Sie von den Abbildungen des Coronavirus gesehen haben, also diese kleinen Kronenzäpfchen, die an der Oberfläche des Virus verteilt sind. Das wird dann synthetisiert und zwar inklusive dessen Verankerung in der Zellmembran. Das klingt sehr einfach, ist es natürlich nicht. Das war wissenschaftlich eben die große Herausforderung, denn diese mRNA, die ist eigentlich sehr, sehr instabil und die überhaupt in solche Tröpfchen stabil zu verpacken, das ist schon eine Sensation. Am Anfang dachte man auch, man muss den Impfstoff deswegen bei minus 70 Grad aufbewahren. Ich glaube, inzwischen ist das ein bisschen gelockert. Bei dem Vektorimpfstoff wird letztlich mit DNA geimpft. Die muss dann in den Zellkern transportiert werden und das geschieht mittels eines Virus. Dazu wird dann die RNA, die auch wiederum für dieses sogenannte Spike-Protein des Coronavirus kodiert, in einen Adenovirus, das ist ein harmloser Schnupfenvirus von Schimpansen, verpackt. Und so gelangt dann die DNA in den Zellkern, wird dort in RNA übersetzt, eventuell auch noch leicht verändert, da komme ich später nochmal dazu drauf. Dann wird diese RNA in die Zelle transportiert und dann kann dieses Spike-Protein gebildet werden. Also schon etwas komplizierter vom Ablauf als bei dem mRNA-Impfstoff, wo die mRNA schon gleich vorhanden ist. Allerdings sind diese Impfstoffe etwas stabiler, etwas einfacher zu machen. Man muss allerdings dazu einen Virus herstellen. Und dieser Virus wird in menschlichen Zellen vermehrt, aufgereinigt und steht dann eben als Impfstoff zur Verfügung. Die beiden mRNA-Impfstoffe, die bei uns gegenwärtig im Einsatz sind, ist der BioNTech-Pfizer-Impfstoff auf der einen Seite und Moderna. Und die beiden Vektorimpfstoffe, die bei uns im Einsatz sind, sind AstraZeneca, der muss zweimal geimpft werden, und der Johnson & Johnson oder Janssen-Impfstoff, der muss nur einmal geimpft werden. Um die mRNA-Impfstoffe gibt es eigentlich relativ wenig Publicity. Die gelten als effektiv und sicher und viele bevorzugen den, glaube ich, auch, obwohl das eigentlich nicht so ganz gerechtfertigt ist. Zu den Vektorimpfstoffen, also da, wo mittels eines Virus DNA in den Zellkern eingebracht werden muss, da gibt es immer wieder Probleme. Das fing ja an mit dem Auftreten der zwar seltenen, aber tödlichen Thrombosen, insbesondere der Hirnvenen. Und diese Woche kam aber noch hinzu, dass zumindest der Vektorimpfstoff von AstraZeneca verunreinigt ist. Das haben Forscher am Uniklinikum in Ulm herausgefunden. Und zwar haben sie gemessen, dass von der Menge an Virus etwa 12 Mikrogramm Eiweiß in der Impfdosis vorhanden sein sollten. Gefunden haben sie aber 35 bis 40 Mikrogramm, also dreimal so viel. Und das haben sie dann relativ aufwendig identifiziert und gefunden, dass zusätzlich zu dem eigentlichen Impfvektor Proteine, also Eiweißmoleküle aus der Zellkultur vorhanden sind. Insgesamt etwa 1000 menschliche, aber auch einige virale Proteine, die eigentlich nicht vorhanden sein sollten, die weggereinigt werden sein sollten. Und unter diesen Proteinen aus der menschlichen Zellkultur waren vor allem sogenannte Hitzeschockproteine. Die sind in der Zelle zum Beispiel dafür verantwortlich, dass andere Proteine richtig gefaltet werden, sind aber auch bekannt dafür, dass sie eine starke Immunantwort und Entzündungsreaktion verursachen können. Daher vermutet man jetzt, dass diese heftigen Impfreaktionen auf die erste AstraZeneca-Impfung durch diese Verunreinigungen verursacht sind. Die sind bei der anderen Vektorimpfung von Johnson & Johnson eben geringer. Das hat gar nichts mit der eigentlichen Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca zu tun. Die ist nach wie vor gut, nur eben eine unangenehme Begleiterscheinung bei der Impfung. Ob da noch andere Risiken mit verbunden sind mit dieser Verunreinigung, weiß man noch nicht. Was sind jetzt die Konsequenzen aus dem Ganzen? Auf jeden Fall könnte man auch das AstraZeneca-Vakzin sauberer produzieren. Man weiß auch, dass man einen Zusatz weglassen könnte, so ein Stabilisator, EDTA heißt der, und so die Qualität und den Reinheitsgrad des Impfstoffs verbessern und damit auch wahrscheinlich vor allem die Impfreaktion vermindern. Es gibt auch Gegenstimmen dazu, muss man ehrlicherweise sagen, weil erstens würde die ganze Prozedur der Herstellung dann länger dauern und es könnte Verluste geben. Also wenn man einen Impfstoff reinigt, eben diesen Virus mit der Spike-Protein-DNA drin, dass man dann auch etwas Virus verliert und nicht nur den Virus sauberer hat. Problem ist, dass die detaillierte Spezifikation des Vektorimpfstoffs von AstraZeneca nicht öffentlich ist. Und die Ulmer Wissenschaftler haben auch innerhalb eines Monats keinerlei Reaktion von AstraZeneca erhalten auf ihre Veröffentlichung hin. Eigentlich muss in Deutschland zumindest die Ständige Impfkommission STIKO und das Paul-Ehrlich-Institut über solche Impfstoffe entscheiden. Und die offizielle Stellungnahme im Moment vom Paul-Ehrlich-Institut lautet konkret so: Eine akzeptable Menge an verunreinigenden Fremdproteinen, die aufgrund des Herstellungsprozesses Bestandteil des Impfstoffprodukts sein können, ist bei Impfstoffen nicht unüblich und stellt kein Risiko dar. Das stimmt natürlich. Ein echtes Risiko ist es nicht. Es macht eben nur wahrscheinlich diese doch etwas heftige Impfreaktion. Und bei dem Janssen bzw. Johnson & Johnson Vektorimpfstoff sind herstellungsbedingt weniger von diesen Fremdproteinen drin und wahrscheinlich deswegen auch eine weniger heftige Impfreaktion. Jetzt gab es auch in den letzten Tagen eine Veröffentlichung, woher denn wahrscheinlich diese Thrombosen kommen. Also diese zwar sehr, sehr seltenen, aber eben doch vorkommenden Thrombosen überall, aber auch eben in den Sinusvenen im Gehirn. Und die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat schon im April diesen Jahres festgestellt, dass es offensichtlich einen direkten Zusammenhang von den Vektorimpfstoffen mit diesen schwerwiegenden Thrombosen gibt. Die Ursache ist noch nicht klar, aber es gibt eine Hypothese aus der Universität Greifswald. Also es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass diese ganzen neuen Erkenntnisse alle aus Deutschland stammen. Glückwunsch diesen Forschern. Die Greifswalder haben festgestellt, dass es bei der Verarbeitung der DNA, ich habe ja erklärt, bei den DNA-haltigen Vektorimpfstoffen muss im Zellkern dann daraus RNA gebildet werden und die muss aus dem Zellkern dann raustransportiert werden, damit dann das Spike-Protein gebildet werden kann. Und bei dieser Konversion von DNA in RNA, da kann noch so ein bisschen editiert werden. Man nennt das Spleißen und dabei kann es passieren, dass ein Teil dieses Spike-Proteins weggelassen wird, der dafür verantwortlich ist, dass sich dieses in die Zellmembran integriert. Wenn das nicht passiert, dann werden diese Spike-Proteine freigesetzt und verteilen sich über das Blut im ganzen Körper. Und im Blut können sie dann sowohl eine Thrombose aktivieren, aber auch die innere Auskleidung der Blutgefäße entzündlich so beeinflussen, dass sie die Bildung von Thromben auslösen. Im Grunde genommen wäre das Problem bei dem AstraZeneca-Impfstoff molekularbiologisch relativ leicht zu beheben. Das ist beim Impfstoff von Johnson & Johnson, auch ein Vektorimpfstoff, schon von vornherein beachtet worden. Da ist dieses Risiko für dieses Spleißen weniger problematisch und es treten auch weniger Thrombosen bei diesem Johnson & Johnson Impfstoff auf. Das ist zwar nur eine Korrelation, aber doch relativ überzeugend. Und dann fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Also, der AstraZeneca-Impfstoff kann ohne weiteres weiter empfohlen werden. Ich selbst werde in der ersten Juniwoche meine zweite Impfung damit erhalten. Nur Vektorimpfstoffe haben das Thromboserisiko, möglicherweise dadurch, dass bei dem Prozess von DNA zu RNA verkürzte Varianten dieses Spike-Proteins von dem SARS-CoV-2-Virus auftreten, die dann Thrombenbildung auslösen. Die Verunreinigung mit Eiweißmolekülen, also das zweite Problem, resultiert bei den Vektorimpfstoffen aus der Herstellung und möglicherweise mangelnder nachfolgender Aufreinigung. Diese Verunreinigungen sind nicht gefährlich. Der einzige Nachteil ist, dass sie eine heftigere Impfreaktion verursachen, vor allem bei dem AstraZeneca nach der ersten Impfung. Es ist aber nicht so, dass der mRNA-Impfstoff zum Beispiel von BioNTech keine heftige Impfreaktion auslöst. Da ist es eher die zweite. Warum das so ist, ist glaube ich nicht bekannt. Der Johnson & Johnson Vektorimpfstoff hat, wenn man ehrlich ist, zwei Vorteile. Er hat weniger Thromboserisiko, wahrscheinlich weil dieses alternative Spleißen und das Auftreten dieser löslichen Version von diesem Spike-Protein, das dann Thromben auslösen kann, nicht auftritt. Zudem sind weniger Verunreinigungen wohl enthalten, die dann die unangenehme Impfreaktion auslösen. Und es muss nur einmal geimpft werden. Es ist also eigentlich die etwas bessere Wahl bei den Vektorimpfstoffen. Aber wie gesagt, kein Nein zu AstraZeneca. Und interessanterweise ist sogar die Mischimpfung, die viele jetzt betrifft, erst AstraZeneca zu erhalten und dann BioNTech am effektivsten. Für all das Gesagte sind die Belege in den Shownotes und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Tschüss!